Ja, ich habe für den heutigen Morgen eine Bibelstelle rausgesucht, die, denke ich, nicht ganz unbekannt ist. Ich möchte mich heute Morgen mit Jona beschäftigen. Und zwar an dem heutigen Morgen ganz speziell mit dem ersten Kapitel. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, von dem Angesicht des Herrn weg, nach Tarsis zu fliehen, und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach: Was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zum anderen: Kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm: Sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer, und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht, und sie sprachen: Was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn: Was wollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Und er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zum Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte, und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Ich bin auf die Geschichte gekommen für den heutigen Morgen, als wir dieses Jahr in den oftmals verregneten Urlaub gefahren sind und ich mir überlegt habe, was könntest du abends für eine Andacht oder welche Andacht könntest du abends machen mit deinen Kindern. Und wir haben Jona durchgenommen, und das hat meinen Kindern soweit auch gut gefallen. Jona ist eine altbekannte Geschichte, wir kennen die, und wenn man Menschen fragt, dann wird das für viele ein schönes Märchen sein. Es klingt ganz nett, ist ja auch ziemlich abgefahren, wie man das heute vielleicht sagen würde. Dieser Prophet wird nachher auch noch verschluckt und er wird wieder ausgespuckt, überlebt das Ganze. Und für viele ist Jona ein Märchenheld. Und man muss sich da schon etwas aus dem Fenster lehnen, denn ich denke, dass viele einen an der Stelle schon für, naja, etwas sonderbar halten werden. Aber wir wollen heute Morgen etwas tun, was in vielen Gemeinden und in der Welt draußen sowieso nicht mehr gemacht wird. Wir wollen einfach mal annehmen, dass das, was in der Bibel steht, an dieser Stelle wahr ist. Wir nehmen an, diesen Propheten gab es wirklich. Es ist nicht nur ein Märchen, es ist nicht nur eine schöne Geschichte. Und ich möchte da einsteigen, dass ich einfach mal zeigen will, was erfahren wir denn in der Bibel über diesen Jona? Denn diesen Mann gab es. Die Bibel legt Zeugnis ab über diesen Jona. Und bevor wir da hinkommen, ganz kurz einmal: Es ist so, dass zu der Zeit, als Jona lebte, das Reich Israel geteilt war. Wir kennen das in Deutschland auch. Deutschland war bis vor wenigen Jahren geteilt. Es gab ein Nordreich, das Reich Israel, und ein Südreich, das Reich Juda. Und das war circa 150 Jahre, nachdem König Salomo gestorben war. Das war der letzte König eines vereinten Reiches. Und wenn man das Alte Testament liest, dann weiß man, dass das Volk Israel immer wieder abgeirrt ist. Das heißt, von den Offenbarungen Gottes ist das Volk immer mehr abgerückt. Und in den Jahrhunderten oder Jahrzehnten, Jahrhunderten nach König Salomo gab es einen geistlichen und moralischen Verfall. Und Gott sendet immer wieder Propheten zu seinem Volk. Und diese Propheten halten dem Volk sozusagen einen Spiegel vor. Sie zeigen dem Volk, wo das Volk steht, und sie möchten das Volk wieder auf den rechten Weg zurückbringen. Und damals war es so, dass sich dieses Nordreich Israel in unmittelbarer Nachbarschaft eines anderen Reiches befand, nämlich Assyrien, ein großes Reich, ein mächtiges Reich. Und in dieser Situation, also dieses durchaus abgefallene Israel, wir haben ein mächtiges Assyrien, in dieser Zeit kommt Jona ins Spiel. Und über Jona lesen wir im Alten Testament, im 2. Könige 14, im 15. Jahr Amasias, des Sohnes des Joas, des Königs von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn des Joas, König über Israel in Samaria. Und er regierte 41 Jahre lang. Er tat aber, was böse war in den Augen des Herrn, und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Dieser eroberte das Gebiet Israels zurück, von Lebo Hamat an bis an das Meer der Arava, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte, durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten aus Gat Hefer. Denn der Herr sah, dass so bitteres Elend Israels, dass Mündige und Unmündige dahin waren und es keinen Retter für Israel gab, und der Herr hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels unter dem Himmel austilgen wolle, deswegen half er ihnen durch Jerobeam, den Sohn des Joas. Der Prophet Jona lebte also zu Zeiten der Regierung von Jerobeam II, wie gesagt 150 Jahre nach Salomo, und dieser König brachte etwas mit, was man braucht, wenn man führen will. Ja, also wenn man führen will, muss man bestimmte Eigenschaften mitbringen, und dieser König war ein energischer König. Ja, und man muss eine gewisse Durchsetzungskraft haben, man muss Energie haben, um Menschen zu bewegen, etwas zu tun. Aber er war in den Augen Gottes böse. Trotz allem schenkt Gott dem Volk Israel in dieser Situation Wohlstand. Ja, und Gott macht an der Stelle, denke ich, seine Barmherzigkeit deutlich. Uns geht das mit Sicherheit in unserem Leben auch oftmals so, dass wir Dinge tun, dass wir vielleicht ab und an vom Weg Gottes abirren, aber Gott trotzdem seine Barmherzigkeit an uns zeigt. Und so ist es hier auch. Gott war barmherzig. Er schenkt ihnen Wohlstand. Aber wie gesagt, sie waren ansonsten geistlich abgeirrt. Und Gott schickt in diesem Moment Jona. Und wenn Gott jetzt Menschen losschickt, dann wissen wir, wenn wir das Neue Testament uns anschauen, dass Gottes Wahl nicht immer unbedingt die Wahl ist, die wir Menschen treffen würden. Ja? Also heutzutage in Gemeinden hält das ja auch Einzug, dass man da irgendwelche Profis drauf ansetzt. In unserer Gemeinde würde man vielleicht die kalte Luft hier am Morgen verbessern, dann das ist ein bisschen düster hier, wir haben kein Laptop, kein Beamer, das ist alles recht unmodern. Also würde man anfangen, irgendwie zu überlegen, was könnte man hier verbessern. Wenn ich jetzt einen Propheten losschicke, nach menschlichem Ermessen, schaue ich mir natürlich erstmal an, was ist das für einer? Der Herr Jesus im Neuen Testament beruft teilweise in die Nachfolge Leute, so wie Fischer, ja, von denen man vielleicht annimmt, was will er mit denen? Gar keine Profis. Dieser Jona wiederum hier im Alten Testament, das war ein Profi. Ja, denn wir haben es gerade in 2. Könige gelesen. Er war kein Anfänger in Sachen Prophet sein, habe ich es mal gesagt, genannt. Und bevor Jona nach Ninive geschickt wurde, war er in Israel bekannt. Also die Israeliten werden ihn gekannt haben. Er war ein bekannter Prophet. Und ich sagte ja, gerade Israel lag in unmittelbarer Nachbarschaft zu Assyrien. Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass dieser Prophet auch in Assyrien durchaus bekannt war. Er hatte ja sozusagen das Wiedererstarken Israels vorausgesagt, und so ist das heute ja auch, man beobachtet mal so die Nachbarländer, was in denen so passiert. Also Assyrien, in Assyrien dürfte er wahrscheinlich auch bekannt gewesen sein. Und man muss dazu noch sagen, dieses Assyrien war im Inneren zu dieser Zeit in einer Aufruhrphase. Es gab also Streitigkeiten, Nachfolgestreitigkeiten in Assyrien, und wir haben also ein kleines Israel, ein kleineres Israel, wo es aber zumindest vom Wohlstand her aufwärts geht, und ein großes, mächtiges Assyrien mit der Hauptstadt Ninive, diese riesige Stadt, ja, man braucht 3 Tage da, um durchzulaufen, was aber momentan dieses Assyrien so ein bisschen Aufruhr ist. Und in diese Situation hinein schickt Gott nun seinen Propheten Jona. Und wenn man da die ersten Sätze liest, dann klingt das ja folgendermaßen. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt, verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf. Wenn der Text an der Stelle abbrechen würde und man in christlichen Gemeinden oder unter Christen vielleicht rumfragen würde, da wir ja alle wissen, was die Antwort eigentlich, wie die Antwort ausschauen müsste, und man fragen würde, wie wird der Text weitergehen, dann geht man natürlich davon aus, dieser Jona geht freudig los, der macht sich auf nach Ninive und predigt natürlich, denn das Wort des Herrn ist ja an ihn ergangen. Ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, so persönlich. Ich persönlich, bei mir ist es so, dass ich manchmal in meinem Leben so diese Stimme hoffen würde, diese Stimme käme vom Herrn und der sagt, und nun mach dies oder mach das, auch wo wir mit meiner Frau hier die Gemeinde gesucht haben. Es wäre so schön gewesen, der Herr hatte gesprochen, gehe, weiß ich nicht, in die Gemeinde, wo Werner Küch predigt, das ist mein Wille für dich. Die Stimme kam nicht. Denn der Gedanke, der dahinter steckt, ist ja der, wenn der Herr mir eindeutig sagt, was ich tun soll, ja, dann mache ich das freudig. Diese Stelle, glaube ich, sollte eine Warnung an uns sein. Auch wenn der Herr direkt spricht, heißt das nicht, dass wir als Christen auch gehorchen. Und ich glaube, es ist teilweise ähnlich wie im Garten Eden, wo die Schlange fragt, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass wir Menschen vielleicht auch manchmal so sind, wenn die Botschaft nicht die ist, die wir hören wollen. Ich habe eine Frau kennengelernt und frage mich, soll ich sie heiraten? Und ich frage mich, sollte Gott wirklich gesagt haben, ich soll keinen Ungläubigen heiraten? Vielleicht hat er ja doch was anderes gemeint. Und die Botschaft, die ich höre, ist nicht die, die ich hören will. Und vielleicht fliehe ich. Also diese Stelle sollte uns durchaus warnen, auch wenn Gott direkt spricht, heißt das nicht, dass Christen automatisch gehorchen. Er gehorcht nämlich nicht. Er haut ab. Und er flieht oder will vor dem Angesicht des Herrn fliehen. Ich will das an der Stelle nicht weiter ausführen. Ich glaube nicht, dass er wirklich glaubte, dass er das kann. Es gibt da also Psalm 139, den er wohl kannte, deutet eindeutig darauf hin, dass ihm klar war, er kann nicht fliehen. Er tat es aber zunächst einmal. Er will nach Tarsis fliehen. Ich weiß nicht, inwieweit ihr die Geografie des Landes im Blick habt. Das ist auch ganz interessant. Ninive liegt im Osten und Tarsis liegt im Westen. Also es ist jetzt nicht so, dass das Wort des Herrn ergeht, gehe nach Düsseldorf und ich fahre nach Neuss. Das ist ja so eine ähnliche Richtung, sondern es ist wirklich komplett die andere Richtung. Es gibt da auch so eine Lichtmetaphorik, also dieses Ninive liegt im Osten, sozusagen da, wo die Sonne aufgeht, wo das Licht ist, aber er flieht dahin, wo die Sonne untergeht, nach Tarsis. So, und jetzt ist natürlich die Frage, ich habe gesagt, er ist ein Profi, er ist Prophet Gottes, er macht das nicht zum ersten Mal. Normalerweise müsste man annehmen, er haut nicht ab, er stellt sich da seine Aufgabe, aber er haut ab. Die Frage ist, die man sich da natürlich stellen kann und glaube ich auch stellen muss, warum? Warum haut der Jona ab? Warum will der nicht? Nun, die eine Möglichkeit wäre, dass er Angst bekommen hat. Ja, er sollte nach Ninive gehen. Dieses Ninive war eine Stadt, berühmt für seine Bosheit, für ihre Bosheit. Dort lebten feindliche, heidnische Menschen. Ja, und dort sollte er nun hingehen und predigen. Auch hier, glaube ich, ist es wichtig, dass wir aufpassen. Natürlich es ist immer leicht zu sagen, also ich verstehe den Jona nicht. Hätte ich diese Botschaft bekommen, ich wäre glücklich gewesen, diesen Menschen zu predigen. Aber was ist, wenn Gott sagt, und du gehe jetzt nach Afghanistan zu den Taliban und predige ihnen das Evangelium? Würde ich da sagen, na also, das ist dann doch etwas vielleicht zu viel? Jetzt wird der eine oder andere sagen, naja gut, also Afghanistan, das mag ja an den Haaren herbeigezogen sein, so einen Ruf bekommt man normalerweise nicht. Okay, aber wie sieht es damit aus, wenn auf einmal der Ruf des Herrn käme, auf den Christopher Street Day nach Köln zu gehen, die homosexuellen Veranstaltung, und dort über Ehe zu predigen? Ja, wer geht da freudig hin und sagt, ja, das mache ich sofort? Oder haben wir Angst und sagen, na also, ob ich mir das zutraue? Das heißt, es könnte sein, dass Jona an der Stelle Angst hat. Die Bibel sagt uns darüber nichts. Die Bibel gibt uns keinen Hinweis, dass es Angst war. Aber es wäre zumindest ein möglicher Grund gewesen. Ein anderer Grund könnte sein, er war ziemlich überrascht, beziehungsweise auch überhaupt nicht damit einverstanden, dass er zu Heiden gehen sollte. Es gibt im Neuen Testament eine Stelle, der Apostel Petrus, wo er Cornelius besuchen soll. Da ist es ja auch so, dass er da zunächst einmal auch innerlich wohl nicht ganz damit einverstanden war. Und interessant ist nicht nur der Besuch bei Cornelius, sondern als er wieder zurückkommt, ich habe mir das nochmal auch durchgelesen, und er sich vor seinen Brüdern rechtfertigt. Wie kann er denn da überhaupt hingehen? Und die Frage, ich habe mir sie auch selber gestellt bei der Vorbereitung, gibt es für mich auch oder gibt es für uns Menschen, wo wir sagen, also ich predige ja jedem, aber denen müssen es gerade die sein, da ist doch Hopfen und Malz verloren oder das kann doch nie sein. Das heißt, dass es Heiden waren, könnte sein, dass es ihn, sagen wir mal, verwirrt hat und er nicht hin wollte. Aber auch da sagt die Bibel zunächst einmal nichts. Andere Möglichkeit wäre, er geht ja mit einer Gerichtsbotschaft dahin. Vielleicht war ihm das nicht recht. Ja? Gottes Gericht über die Sünder, kann man das überhaupt machen? Wie sieht es denn heute bei uns aus? Ja? Der Bruder Borutta letzte Woche, ich musste schmunzeln, wo er sagte, wo er mit seiner Frau das erste Mal hier war, und das Schild an der Tür gesehen hat, Sünder willkommen, sagt er, da sind wir genau richtig. Weil es mit meiner Frau ähnlich war, wo wir hier kamen und ich auch sagte, also mich hat das Schild eher angesprochen, aber normalerweise eigentlich völlig deplatziert heutzutage. Wie kann ich an die Tür schreiben, Sünder willkommen? Vielleicht alle willkommen, komm doch rein. Komm rein, egal wer du bist oder so etwas. Und jetzt soll dieser Jona eine Gerichtsbotschaft verkündigen. Ja, wie sieht das bei uns heute aus? Sind wir bereit? Sind wir mutig genug, nicht nur die Liebe Gottes, sondern auch das Gesetz zu verkündigen? Auch die Konsequenzen, die es hat, gegen Gottes heiliges Gesetz zu verstoßen? Ja, predige ich die ganze Wahrheit? Denn normalerweise ist es ja so, heutzutage. Die Gemeinden sind oftmals leer. Es verirren sich wenige Schäfchen in die Gottesdienste. Und wenn jetzt doch mal ein verirrtes Schaf sich hier eingefunden hat. Was erzähle ich dem jetzt? Ja? Predige ich die ganze Wahrheit? Oder lasse ich lieber mal sozusagen die Dinge weg, wo es heißt, na, das könnte ihn verschrecken. Ich kenne so Gespräche, so Diskussionen, auch wenn es um Neubekehrte ging. Und wenn die Frage vielleicht aufkam, wie sieht das aus, wenn ich jetzt jedes Wochenende abends in die Disco will? Meinen Freunden einen trinken, darf ich das als Christ? Wo gesagt wurde, die Themen lassen wir besser erstmal weg. Sozusagen, wenn die erstmal da sind, eine Zeit, dann kann man auch die ganze Wahrheit predigen, aber lass das mal lieber weg, sonst gehen die gleich wieder. Das heißt, Grimmelshausen im Simplicissimus formuliert das so schön, die großen Wahrheiten sozusagen mit einem Zuckerguss zu überziehen, dass die Pille sozusagen nicht ganz so bitter ist. Machen wir das oder predigen wir sozusagen die ganze Wahrheit? Es kommt ja auch heutzutage noch dazu, wir leben in einer Zeit, also gerade auch an der Uni ist das eins der vorherrschenden Themen, in der Zeit des Konstruktivismus. Verschrobeltes Wort heißt nichts anderes, es ist eigentlich gar nichts, es gibt keine Wahrheiten mehr. Ja, also du siehst es so, ich sehe es so und der andere sieht es wiederum anders und von daher ist das halt eine Wahrheit unter vielen. Darf ich überhaupt noch predigen? dass es einen Weg zu Gott gibt und nicht mehrere? Ja? All diese Fragen sind, glaube ich, ganz wichtig und die müssen wir uns heute auch stellen, diesen Fragen auch stellen. Das heißt, darf ich die ganze biblische Wahrheit predigen? Ich glaube an der Stelle, um die Frage einfach auch mal zu beantworten, dass erst, wenn ich Gottes Gesetz verkündigt habe und der Mensch merkt, vor Gottes Gesetz kann er überhaupt nicht bestehen, erst dann braucht er einen Erlöser. Denn wenn es heißt, komm zu Gott, du kannst so bleiben, wie du bist, oder Gott liebt dich, und da folgt nicht mehr, dann fragt man sich natürlich, warum brauche ich einen Jesus, der am Kreuz gestorben ist für meine Sünden? Ich werde ja erst merken, dass ich ein Sünder bin, wenn vorher mir auch verkündigt wurde, gegen was ich verstoßen habe. Und deshalb, so glaube ich, gibt es auch in der Bibel, da kann mir jeder gerne noch Stellen nennen, aber ich glaube, in der Bibel gibt es keine Beispiele, auch gerade im Neuen Testament, wo die Apostel oder der Herr Jesus sozusagen nur die eine Hälfte der Wahrheit verkündigt haben, damit sie die Leute sozusagen erstmal für sich gewinnen, sondern da wird immer die ganze Botschaft verkündigt. Aber auch hier ist es so, die Bibel sagt uns nichts darüber, dass Jona hier ein Problem hatte. Aber Jona hatte mit was ganz anderem ein Problem. Und zwar steht das im 4. Kapitel im 2. Vers. Ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reute dich. Der Jona hatte ein anderes Problem an der Stelle. Dem war klar, oder er befürchtete, dass Gott gnädig sein könnte, nachdem er seine Botschaft dort verkündigt hatte. Er kannte Gottes Barmherzigkeit und an der Stelle hat er einfach Sorge gehabt, dass Gott sein Urteil wieder zurücknimmt. Warum er da Sorge hatte, ob er Angst hatte, dass man ihm dann nicht glaubt, dass er wirklich ein Prophet Gottes ist. Oder ob er Angst hatte, dass Gott an der Stelle für wankelmütig gehalten wird. Wer weiß. Oder aber er war einfach, das würde zu Punkt 2 passen, an der Stelle nicht glücklich, dass Gott wirklich zu den Heiden ging. Damit hatte er ein Problem und deswegen wollte er nicht gehen. Jona flieht. Und auch diese Flucht ist, glaube ich, für uns heute eine ganz wichtige eine ganz wichtige Lehre. Denn wie läuft die Flucht ab? Das ist faszinierend. Sie gelingt, die Flucht. Er flieht. Auch wir fliehen ja heute manchmal. Man kann auf verschiedene Arten und Weisen fliehen. Man kann in den Alkohol fliehen. Man kann sich in Freizeitaktivitäten stürzen. Man kann Drogen konsumieren. Sexualität könnte so eine Flucht sein. Er flieht jetzt ganz praktisch. Haut ab. Er flieht. Er findet im Hafen ein Schiff. Das ist der nächste Punkt. Es funktioniert. Es fährt genau in entgegengesetzte Richtung. Wunderbar. Er findet sogar noch einen ruhigen Platz und schläft ein. Welche Lehre können wir daraus ziehen? Auch hier wieder, bis zu diesem Punkt, flieh ruhig vor Gott, denn es wird gelingen. Bis dahin ist es ja gelungen. Aber, wir haben einen souveränen Gott. Und dieser souveräne Gott ist nicht berechenbar, sondern Gott greift ein zu seiner Zeit. Das heißt, dass die Flucht gelingt zunächst einmal, ist kein Beweis dafür, dass sozusagen Gott Jonas Tun gut heißt. Aber Jona kommt relativ weit bei seiner Flucht. Und für uns heute heißt das, wir sollten aufpassen, wenn wir auf krummen Wegen wandeln, dass wir uns nicht bestärkt fühlen nach dem Motto, wenn Gott nicht eingreift, dann wird es schon das Richtige sein, was ich tue. Das heißt, wenn ich auf dem Weg der Sünder wandle, kann es sein, dass ich da ganz gut wandle. Und vielleicht ärgere ich mich auch darüber, dass die Nachbarn, die Steuern nicht richtig angeben, die dies und das und jenes tun, warum denen es auch so gut geht. Und ich sage mir, das kann doch nicht wahr sein. Doch es ist wahr. Denn wir haben einen souveränen Gott. Und Gott greift ein zu seiner Zeit, nicht dann, wann wir es wollen. Und dieser souveräne Gott, diese Stelle macht das ganz deutlich, der hat Macht. Der hat Macht über die Elemente. Ja, also sagen wir mal, in In heutiger Zeit würde die Bibelstelle vielleicht umgeschrieben dann lauten und zufällig kam ein Sturm auf und der hinderte Jona am Weitersegeln. Die Bibel sagt aber was anderes. Gott schickte einen Sturm. Und das Schöne ist bei Gott, wir haben einen starken und mächtigen Gott, der nicht wie wir Menschen sind, und Gott schickte einen Sturm und er kam vielleicht nicht oder Gott musste mehrmals bitten und irgendwann kam er. Er schickt einen Sturm und der Sturm kommt. Und es ist nicht nur so ein Sturm. Also ich habe keine Ahnung von Stürmen, ich will mich hier, will mir hier keine falschen Federn anheften, aber zumindest muss es ein Sturm gewesen sein, der die Leute in Angst und Schrecken versetzt hat. Und wir sind jetzt in Ferien auch mit meiner Familie, sind wir auch mit dem Bootchen gefahren und da waren so ein paar Wellen und das war aber alles noch recht angenehm. Da haben weder meine Kinder noch ich haben Angst bekommen. Aber wenn die Wellen, sagen wir mal, etwas welliger gewesen wären, hätte schon sein können, dass zumindest vielleicht erstmal die Kinder Angst bekommen hätten, und dann irgendwann auch Mama und Papa. Aber hier bekommen sogar richtige Seeleute Angst. Und was so ein richtiger Seemann ist, den sowas kann ein Seemann nicht erschüttern, hat, glaube ich, Hans Albers mal gesungen. Also normalerweise so ein richtiger Seemann lässt sich nicht so leicht erschüttern. Aber die hatten richtige Angst, die Seeleute. Und jetzt passiert etwas. Dadurch, dass Gott diesen Sturm geschickt hat, er hat Macht über die Elemente, er schickt den Sturm. Was hat das für eine Auswirkung? Nun, es hat die Auswirkung, dass diese Seeleute plötzlich anfangen, zu ihren Göttern zu schreien. Sie schreien zu ihren Göttern, sie fürchteten sich. Wir sehen, es gibt mehrere Götter und sie schreien zu ihren Göttern. Wir werden auch merken, es passiert nichts, aber zunächst einmal, sie schreien zu ihren Göttern. Und das bedeutet, dass Furcht ein Auslöser ist, dass wir überhaupt erstmal nachdenken über unser Leben, auch über Gott nachdenken und dass Menschen oftmals im Innersten erschüttert werden müssen, bevor sie überhaupt erstmal anfangen, über Gott nachzudenken. Ja. Das ist eine, glaube ich, schwer zu verkraftende Aussage, aber ich glaube, dass sie der Wahrheit entspricht. Das heißt, wann fangen wir an, über Gott nachzudenken? Bei Krankheit, vielleicht Verlust des Arbeitsplatzes, wenn schlimme Dinge passieren. Und wenn das wirklich so ist, dann ist auch klar, dass dieses moderne Kuschel-Wohlfühl-Evangelium, Gott liebt euch alle, ihr könnt alle kommen, dass das natürlich nicht dazu dient, einem Menschen, einem Sünder überhaupt erstmal sozusagen den Gedanken zu geben, irgendwas könnte nicht in Ordnung sein. Also ich habe mit jungen Leuten ja zu tun und die sagen mir manchmal, wir können das gar nicht glauben, wenn uns immer gesagt wird, Gott liebt uns. Also nicht, dass sie nicht glauben können, dass Gott sie liebt, aber teilweise wissen sie, was sie so auch machen den ganzen Tag. Und viele Erwachsene glauben ja, oder Kinder und auch Jugendliche, die haben keine Ahnung und die wissen nicht viel. Kinder sind wunderbar, denn Kinder haben oftmals ein ganz feines Gespür für Recht und auch Unrecht. Das sagen sie einem vielleicht nicht immer, ja. Also, aber wenn man dann nachfragt, Kinder wissen schon, was Recht und Unrecht ist. Und wenn die Kinder wissen, was Unrecht ist, und sie wissen, dass sie auch Unrecht getan haben, dann erwarten sie vielleicht ein Donnerwetter, eine Konsequenz. Aber Gott liebt dich, ohne dass sonst noch was folgt, verunsichert die Menschen, nicht nur die Kinder. Also, sie schreien zu ihren Göttern, nichts passiert. Und jetzt passiert etwas, jetzt kommt etwas, eine völlig groteske Situation. Jetzt kommt der heidnische Käpt'n, der Chef, der geht nun zu Jona und sagt, er soll aufstehen und beten, vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Also die letzte Hoffnung, da ist ja noch ein Gott, einer schlief ja noch, vielleicht hilft er. Völlig groteske Situation. Wir müssen uns vorstellen, da ist der Prophet Gottes. Der hat von ihm den Auftrag erhalten, von Gott nämlich, zu den Heiden zu gehen. Er sollte ihnen das Wort predigen. Und was macht der Prophet? Der liegt dort und schläft. Jetzt kommt der heidnische Käpt'n an. Sozusagen derjenige, dem Jona längst hätte predigen sollen, im übertragenen Sinne. Und der muss jetzt den Prophet Gottes auffordern, endlich mal zu beten. Das heißt, derjenige, der von Gott den Auftrag hatte, wird jetzt getadelt und ermahnt von diesem heidnischen Kapitän. Und Auch hier ist die Frage, ist das jetzt so völlig aus der Luft gegriffen oder wie sieht das mit uns heute aus? Ja, wie sieht das mit uns heute aus? Wie handeln wir Christen? Das heißt, wir sollen eine Leuchte und ein Licht sein für die Welt. Sind wir das immer? Oder sind wir eher ein Hindernis? Also sagen wir mal, der Prediger, der jetzt jeden Abend betrunken in der Kneipe sitzt, ist der eher ein Hindernis oder eine Leuchte für die Ungläubigen? Ja, das heißt, was werden die Ungläubigen tun? Werden sie unser Fehlverhalten nur auf uns beziehen oder auch mit unserem Glauben und mit unserem Gott in Verbindung bringen? Hier ist es auf jeden Fall so, dieser heidnische Captain muss den Prophet Gottes daran erinnern, jetzt tu doch mal endlich was, bete doch mal. Ganz groteske Situation. Die Schiffsleute, die fangen jetzt an, auch zu losen. Abgesehen vom Gebet, kommen sie jetzt auf die Idee, irgendetwas, irgendjemand hat wahrscheinlich mit diesem Sturm zu tun. Und das Los fällt plötzlich auf Jona. Und sie sprachen zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Ich habe das für mich mal überschrieben, diesen Punkt mit der Überschrift, wo stecken denn die Sünder? Ja, also es heißt ein Riesensturm. Schiff ist fast am Sinken. Interessant ist, diese Seeleute kommen schon auf die Idee, irgendwas, mit irgendwem muss es zu tun haben. Das heißt, sie haben schon eine Vorstellung, dass sündhaftes Verhalten Konsequenzen hat. Aber sie kommen nicht darauf, dass sie es sind, sondern um wessen Willen. Also irgendeiner wird schuld sein, aber also keiner sagt, na, ich werde es wahrscheinlich sein. Das heißt, warum suchen denn diese Schiffsleute die Schuld zunächst einmal bei anderen? Noch hier ist, glaube ich, wichtig, einfach mal uns an die eigene Nase zu packen. Wenn man diese Leute jetzt direkt gefragt hätte, seid ihr Sünder? Könnte das wegen euch passiert sein? Dann ist natürlich die Frage, was werden sie geantwortet haben? Und dieser Begriff der Sünde, der ist in unserer Welt ja auch relativ diffus. Also gibt ja so Lieder, wie kann denn Liebe Sünde sein? Oder wir sind alle kleine Sünderlein. Also da kommt zwar das Wort Sünde drin vor, oder kann so ein Stückchen Schokolade Sünde sein? Ja, also das sind alles so recht harmlose Sachen, so mit einem lachenden Auge. Aber wenn man die Leute direkt fragt, was ist Sünde? Dann kommen die natürlich auf Sachen wie Mord und Totschlag, vielleicht ein Drogendealer sein, Gaddafi, ja, das ist natürlich ein Diktator, oder ein Flugzeug in die Luft sprengen. So, und wenn ich natürlich die Latte so hoch lege, dann ist klar, ich werde keinen Sünder finden. Weil wenn ich euch jetzt fragen würde, ich gehe davon aus, da hat noch nie jemand ein Flugzeug in die Luft gesprengt, Drogendealer werden hier vielleicht auch nicht sitzen. So, und viele sagen dann, okay, das alles habe ich nicht gemacht. Ich bin vielleicht nicht ganz vollkommen, aber diese Sünden habe ich alle nicht begangen. Jetzt sind wir an dem entscheidenden Punkt. Wenn ich zwar unvollkommen bin, aber nicht diese gravierenden Sünden begangen habe, dann ist nämlich der nächste Schritt, dann habe ich nämlich auch nicht diese Konsequenz verdient. Denn dieser Sturm, der war heftig. Ja? Das heißt, wir Menschen sind oftmals zwar bereit, Unzulänglichkeiten zuzugeben, aber ich denke, wir sind oftmals nicht bereit, wirklich Sünde auch Sünde zu nennen und zuzugeben. Und zuzugeben, dass wir an der Stelle dann auch Bestrafung verdient haben, durch Gott. Ich meine, Hiob ist ein Beispiel, da hätte ich ganz, ganz große Manschetten drüber zu predigen. Ich habe einmal eine Predigt über Hiob gehört von einem Mann, der nachher halt sagte, dass sein eigenes Kind gestorben war. Ja. Das hat mich sehr ergriffen, diese Predigt, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe vor Hiob einen unglaublichen Respekt vor diesem Buch. Ich will es trotzdem einfach nur mal an der Stelle erwähnen. Dieser Hiob, der wirklich gezeichnet war, ja, der hat Dinge erlebt, wo wir sagen, wir wollen zum Herrn beten, dass uns das erspart bleibt. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Aber diese Erkenntnis zunächst mal, wir sind Sünder. Und wir haben Gottes Zorn verdient. Und diese Erlösung von dem Zorn, das heißt, dass dieser Zorn weggenommen wird, der kann nicht aus uns selbst herauskommen, sondern das ist die Gnade Gottes, und zwar die unverdiente, souveräne Gnade Gottes, das heißt der Herr Jesus, der unser einziger Ausweg aus dieser Situation ist. Aber das Wichtige und das Entscheidende ist, dass ich zunächst mal am Anfang meine Sündhaftigkeit anerkenne. Und diese Schiffsleute, wie gesagt, die suchen die Sünde bei irgendjemanden. Denen ist schon klar, einer muss schuld sein, aber sie selber sind es anscheinend nicht. Und es ist nun mal so, dass wir Menschen, glaube ich, ohne Gottes Geist auch nicht in der Lage sind, das zu erkennen, beziehungsweise auch zuzugeben. Das heißt, Gott, Gott muss also im Herzen des Menschen arbeiten, den Finger in die Wunde legen sozusagen, dass wir das anerkennen. Und eine Frage, glaube ich, sollten wir uns an der Stelle auch stellen. Wenn wir in Not geraten, wenn wir, wenn ein Unglück uns trifft, warum trifft uns dieses Unglück? Und könnte es mit unserem Leben zu tun haben? Oder woran liegt es? Ja, das heißt, ich sollte mir zunächst einmal selber die Frage stellen, woran es liegt. Sorry, ich habe eine Kontaktlinse, ich muss sie rausnehmen. Also irgendeiner will mich hier abhalten, dass ich weiter predige, aber ich lasse mich nicht abhalten. Danke. So, die Schiffsleute suchen also zunächst einmal die Schuld bei anderen. Und ich glaube, dass wir Menschen oftmals genauso sind. Ich kenne das also in der Schule auch, wenn man so fragt. Und es heißt immer, naja, hätte der andere nicht angefangen, dann hätte ich auch nicht weitergemacht. Oder aber wären die Steuern nicht so hoch, dann bräuchte ich auch nicht den Handwerker schwarz beschäftigen. Oder wenn du meine Frau kennen würdest, dann wüsstest du, warum ich so lieblos mit ihr umgehe. Oder aber vielleicht, meine Kinder sind einfach so, das ist vererbt, da kann ich nichts machen. Das heißt, dass wir sozusagen unsere eigene Schuld vielleicht immer außerhalb suchen. So ähnlich wie die Schiffsleute hier. Aber der Jona ist an der Stelle jetzt anders. Jona gibt seine Schuld, seine Sünde offen zu. Er hatte diesen Schiffsleuten erzählt, warum er geflohen war. Er gibt seine Sünde offen zu. Aber jetzt passiert etwas, was, glaube ich, wichtig ist. Er gibt seine Sünde zu. Er hat ein Schuldeingeständnis gemacht, aber die Situation ändert sich kein Stück. Das ist ja unsere Hoffnung. Ne? Ich sage, oh Herr, ich bin schuld. Zack, alles weg, der Sturm legt sich, alle sind wieder glücklich. Nein, ist aber nicht so. Der Sturm, der tobt weiter. Ich glaube, das bedeutet, dass auch wenn ich meine Sünde offen zugebe, es oftmals trotzdem noch eine Strafe geben muss. Das heißt, dem Polizisten, dem ich sage, ja, Sie haben recht, ich bin zu schnell gefahren, dem wird nicht automatisch das Herz zerfließen und er wird sagen, oh, das ist so toll und jetzt brauchen Sie keinen Strafzettel mehr bezahlen. Vielleicht ist er innerlich angerührt, aber es kann trotzdem sein, ich muss die 20 Euro zahlen. Das heißt, der Sündelohn, sagt die Bibel, der Sündelohn ist der Tod. Das heißt, Sünde zieht immer eine Konsequenz nach sich. Das heißt, selbst wenn ich zunächst einmal offen eingestanden habe, ich habe einen Fehler gemacht, so wie Jona das hier tut. Er sagt, ich bin vorm Angesicht des Herrn geflohen. Er wusste, dass deshalb der Sturm kommt. Aber das allein langt noch nicht. Jetzt wird es interessant, die Seeleute, die Schiffsleute, die versuchen jetzt trotz allem, diese Sache mit dem Überbordwerfen zu umgehen und rudern aus eigener Kraft, so wie wir Menschen ja auch sind. Ja, wir versuchen trotzdem aus eigener Kraft das Problem zu lösen, aber was passiert? Es funktioniert nicht. Der Sturm wird nur stärker. Und ganz am Ende passiert das, was bei uns Menschen passieren sollte. Wir kommen wirklich zum Herrn. Sie schreien zum Herrn. Sie preisen Gottes Allmacht und Souveränität. Du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Das heißt, am Ende, wenn der Mensch kapituliert, hat er nur noch eine Anlaufstelle und das ist Gott. Und dorthin geht er. Und sie werfen dann Jona wirklich über Bord. Sozusagen das Opfer wurde gebracht und die Schuld ist sozusagen beglichen im übertragenen Sinne und der Sturm legt sich. Und die Männer bekamen Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Und hier wird nochmal Gottes uneingeschränkte Souveränität deutlich. Der Sturm legt sich. Das heißt, Gott hat Macht, den Sturm zu schicken und er hat den Macht, diesen Sturm auch wieder gehen zu lassen. Und es zeigt noch etwas. Gott führt einen Plan aus bis zum Ende. Gott ist es, der lenkt und der plant und der tut. nicht wir Menschen. Das hätten wir so gerne. Aber das ist nicht so. Abschließend, welche Lehren können wir aus Jona 1,1 oder aus dem ersten Kapitel ziehen? Nun, Gott ist völlig souverän in seinem Tun. Nichts und niemand kann ihn von seinen Plänen abhalten. Das ist übrigens auch eine große Beruhigung, wenn wir manchmal in den Stürmen des Lebens stecken. Wir können sicher sein, wir haben einen mächtigen Gott. Niemand wird ihn von seinem Tun abhalten. Gott hat absolute Macht, das ist der zweite Punkt, über die lebendige, also den Sturm, sage ich mal, und auch die tote Materie, die Sache mit dem Los. Ja? Wir sollen nicht losen, aber Gott gebraucht hier an der Stelle das Los, damit es auf Jona fällt und sozusagen der Spot, das Licht auf ihn gerichtet wird und die Seeleute wissen, okay, der ist es. Der dritte Punkt ist, wir Menschen können niemals vor Gott fliehen. Egal wohin, Gott wird da sein. Nicht zu der Zeit, die wir erwarten, aber zu seiner Zeit. Wir können nicht vor Gott fliehen. Der vierte Punkt ist, der erste Schritt auf Gott zu ist immer die Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit. Das ist der Hauptpunkt. Ich muss selber erkennen, dass ich ein Sünder bin vor dem Herrn. Und das werde ich nur können, wenn ich weiß, was Gott von mir verlangt. Denn dann werde ich merken, ich kann diesem Gesetz nicht Genüge leisten. Ich werde es nicht schaffen. Der fünfte Punkt ist, das Eingeständnis der Sünde bewahrt uns nicht automatisch vor der Strafe. Punkt 6. Nur ein völliges Hinwenden zu Gott und das Eingeständnis der eigenen Hilflosigkeit machen uns bereit für Gottes Eingreifen. Das heißt, das Rudern der Seeleute bringt absolut nichts. Letzter Punkt ist, als das Opfer dargebracht wurde, verstummte der Sturm. Das ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus, der sich am Kreuz für unsere Sünden geopfert hat, damit wir, ähnlich wie die Seeleute hier, aus der Sünde, dem Gericht, dem Sturm nämlich gerettet werden können. Und es gibt keinen anderen Weg als nur ihn. Amen.